ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Gili Henselt und dem Thema Gleiche Chancen für alle? Sozialer Aufstieg wird immer schwerer. Unsere Kinder werden es mal besser haben als wir Eltern, wenn sie sich nur genug anstrengen. Dieses Aufstiegsversprechen erfüllt sich in Deutschland immer seltener. Im Gegenteil, ob Menschen Karriere machen, Geld verdienen, sich ein Eigenheim leisten können oder eine gute Schule für ihren Nachwuchs, hängt weniger vom persönlichen Einsatz, vom eigenen Fleiß ab, sondern mehr vom Reichtum der Eltern. Welche Folgen hat das für jede und jeden Einzelnen und für eine Gesellschaft? Und wie lässt sich dem entgegenwirken? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur und zwar mit Heike Göbel. Sie ist verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und mit Dr. Maximilian Stockhausen vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Und mitdiskutieren wird auch die Politikwissenschaftlerin und Autorin Dr. Martina Linartas. Frau Linartas, in einem Interview mit dem Spiegel haben Sie mal gesagt, wir leben heute wieder im Feudalismus, in dem der Geldadel dominiert. Was genau meinen Sie damit? Können Sie das erklären?
Was ich damit meine, ist, dass wir ursprünglich einmal dieses Versprechen hatten, jeder ist seines Glückes Schmied. Daran glauben ja auch nach wie vor sehr viele Menschen in Deutschland. Aber wenn man sich die Daten einmal anschaut, also das Gesamtvermögen, und man schaut dann drauf, wie viel wird eigentlich im Laufe des eigenen Lebenszyklus aufgebaut und wie viel erhält man durch Erbschaften und Schenkungen, dann sehen wir, dass wir wieder mit Blick auf die Daten dort sind, wo wir vor über 100 Jahren gewesen sind. Der Anteil von Erbschaften und Schenkungen wird immer bedeutender. Das heißt, es wird immer bedeutender, in welche Familie ich hineingeboren werde. Und deswegen spricht man auch vom Neofeudalismus, wenn es eben jetzt nicht darum geht, blaues Blut oder der alte Adel ist gemein, sondern tatsächlich, dass der Reichtum sich an der Spitze immer weiter konzentriert und wir einen Geldadel beobachten.
Herr Stockhausen, Sie haben 2021 eine Untersuchung fürs IW gemacht und nach dieser Untersuchung ist eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor davon überzeugt, dass es den eigenen Kindern in Zukunft besser gehen wird. Wie passt das zusammen mit dem, was Frau Linartas gerade gesagt hat?
Was Sie sagen, ist absolut richtig. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das immer noch sehr tief verwurzelt ist, der Leistungsglaube in den Menschen. Und das zeigen auch die Daten, dass Aufstieg aus eigener Leistung heraus für viele immer noch möglich ist. Frau Linartas hat jetzt einen ganz interessanten Punkt gemacht. Sie geht direkt zur Vermögensmobilität über. Aber wenn wir über Aufstiegsversprechen reden, dann geht es aber in erster Linie darum zu schauen, ob man mit dem Arbeitseinkommen, was man im Markt erzielt, durch die Beschäftigung, die man ausübt, besser dasteht als einerseits die Eltern. Das wäre dann die Frage der absoluten Einkommensmobilität zwischen den Generationen und wie die Rangposition in der Einkommensverteilung sich von einer Generation zur nächsten entwickelt. Und diese Frage kann ich auf der, das ist immer das schöne Bild der Aufstiegsleiter, auf eine Sprosse weiter nach oben kommen oder gelingt mir das nicht mehr so gut wie in der Generation davor, dann sind wir tatsächlich bei der Frage der Chancengleichheit, wofür das ein ganz guter Maßstab ist. Und ja, ich möchte jetzt hier nicht gleich zu Beginn allein alles erzählen und reden nur, aber die OECD hat auch letztes Jahr im September gerade eine neue Studie zu dieser Frage herausgebracht und da sind die Ergebnisse eindeutig, dass Deutschland einen ziemlich hohen Grad der Chancengleichheit und einen geringen Grad der Chancenungleichheit im Vergleich der OECD-Länder aufweist.
Frau Göbel, diese Erzählung vom Tellerwäscher zum Millionär, wie real ist denn diese Erzählung im Jahr 2026 noch?
Ich bin überzeugt davon, dass diese Erzählung heute immer noch einen sehr realen Hintergrund hat. Ich muss aber zur Kenntnis nehmen als Wirtschaftsjournalistin, dass Studien darauf hindeuten. Und da gab es im letzten Jahr auch eine sehr viel beachtete Studie des IFO-Instituts, dass es offenbar heute in Deutschland schlechter gelingt, dieses Aufstiegsversprechen, das das große Versprechen der sozialen Marktwirtschaft ist, einzulösen. Und das gibt mir dann auch als Wirtschaftsjournalistin zu denken, obwohl ich in keiner Weise so weit gehen würde, von einer Art Neofeudalismus zu sprechen. Ich halte das für eine Diskussion, die auch in die falsche Richtung führt.
Wir wollen diese Runde jetzt nicht mit Zahlen überfrachten, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn wir mal ein paar Zahlen uns anschauen. Frau Linartas, können Sie noch mal erklären, was spricht denn aus Ihrer Sicht, welche Zahlen, welche Statistiken sprechen denn dafür, dass wir uns eben in Richtung Chancenungleichheit bewegen in Deutschland?
Zum einen haben wir eine wunderbare Studie von Alvarede und anderen, die sich das anschaut, wie genau das Vermögen aufgebaut ist, also der Anteil von Erbschaften und Schenkungen am Gesamtvermögen. Was ich gerade angeführt hatte, dass wir bereits bei über mehr als 50% aller Vermögen in Form von Erbschaften und Schenkungen sind. Mhm. Also rein statistisch betrachtet sind wir schon Stand heute wieder da, wo wir vor über 100 Jahren waren.
Dann müssen wir aber, glaube ich, vielleicht noch mal ganz kurz klären, Vermögen und Aufstiegschancen, wie das eben zusammenhängt.
Ja. Das stimmt allerdings. Und es wurde jetzt ja auch gerade gesagt, da muss man unterscheiden, das erachte ich als auch durchaus wichtig, dass man da zwischen Einkommen und Vermögen differenziert. Ich würde persönlich dafür immer tendieren zu sprechen davon, dass Vermögen schlussendlich die wichtigere Komponente ist. Aber auch wenn wir auf Einkommen blicken, es wurde gerade gesprochen von der OECD-Studie vom September 2025, die aufbaut auf einer weiteren Studie von 2018, ebenfalls der OECD. Also alles aber bestimmt kein linker Verein. Mhm. Und die sprechen da auch von einer durchaus niedrigen sozialen Mobilität. Also der erste Bericht, da ist die Rede von einem broken social elevator, also dem kaputten Fahrstuhl. Mhm. Und in diesem Ländervergleich steht Deutschland in Bezug auf Einkommen an zweitschlechtester Stelle nach den USA, wo es ja heißt, dass man es vom Tellerwäscher zum Millionär schafft. In Deutschland ist jeder seines Glückes Schmied, aber es kommt eben doch sehr stark darauf an, in welchen Haushalt ich hineingeboren werde. Also die empirische Forschung ist da eindeutig. In kaum einem anderen Industrieland prägt die soziale Herkunft die Chancen auf Bildung, Gesundheit, berufliche Perspektiven und letztlich auch auf Einkommen und Vermögen so stark wie in Deutschland.
Also da muss ich entschieden widersprechen. Ein Punkt ist mit der OECD-Studie von 2018, der wurde danach unter anderem auch von IFO und von uns nochmal genauer angeschaut und als extremen Ausreißer identifiziert, dass dort Selbstständige nicht mit in der Betrachtung mit bei waren. Das bedeutet, dass wir überhaupt gar keine Abbildung der gesamten Gesellschaft hatten und das hat auch zu der spannenden Erkenntnis geführt, dass für sozialen Aufstieg, somit auch zur Erfüllung des Aufstiegsversprechens aus Arbeit der eigenen Anstrengungen heraus, die Selbstständigkeit ein ganz wichtiger Faktor zu sein scheint. Und Mobilität kann natürlich auch, das muss man immer bedenken, in unterschiedliche Richtungen wirken. Man kann aufsteigen, man kann aber auch absteigen, wenn wir bei relativen Konzepten sind. Das heißt, man muss auch bei allem immer sich die Frage stellen, welcher Grad an Mobilität ist eigentlich optimal? Wir haben ja gerne auch die Vorstellung einer stabilen Mittelschicht, und zwar über die Zeit, über alle Generationen hinweg. Und viel Mobilität kann natürlich auch erreicht werden, indem in einer Generation die Arbeitslosigkeit besonders hoch gewesen ist, die Menschen Einkommensverluste zu verkraften hatten, eine Phase hoher Unsicherheit. Wir haben das mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 8 bis 9 hineingesehen. Je nachdem, wie man da die Zeitpunkte gewählt hat, um solche Vergleiche der Veränderung der Mobilität sich anzuschauen, hat das einen gewichtigen Effekt. Und das ist ja nun mal kein Zustand, der eigentlich wünschenswert ist. Also hohe Mobilität per se ist auch nichts, was ja einen Selbstzweck mit sich bringt.
Nee, das stimmt. Allerdings ist es ja auch wirklich bedeutend, in welche Familie man hineingeboren wird, wenn man sich den aktuellen Bildungsreport anschaut. Mhm. Und man blickt darauf, wie entscheidend ist es eigentlich, ob ich aus einem Akademikerhaushalt stamme oder eben nicht. Und Nicht-Akademiker-Kinder schaffen es nur zu 27% an die Uni, Akademiker-Kinder zu 79%. Also diese Diskrepanz ist nach wie vor sehr, sehr groß. Da sind wir dann wieder bei diesem, aus welchem Elternhaus stamme ich? Aber wie gesagt, da sind wir dann halt wirklich nur bei jetzt dem eigenen Bildungsweg. Und wenn man sich dann schaut, wie sich das aufsummiert im Verlauf des Lebens, also kumuliert in Form von Vermögen, dann sind wir da bei einer steigenden Tendenz, schon jetzt bei über 50%. Je weiter man in der Verteilungspyramide nach oben geht, also je reicher Menschen sind, desto größer wird der Anteil von Erbschaften und Schenkungen. Und da haben wir auch Daten vom Juni 25, dass Deutschland Weltmeister ist, wenn es gerade sogar um Milliardenvermögen geht. Und man sich den Anteil von Erbschaften und Schenkungen anguckt und feststellt, 75-80% aller Milliardenvermögen bestehen aus Erbschaften und Schenkungen. Das hat mit eigener Leistung, mit eigenem Aufstieg herzlich wenig zu tun.
Aber Frau Göbel, woher kommt denn diese Entwicklung? Das scheint ja nicht vom Himmel gefallen zu sein, sondern das hat sich über die letzten Jahre, wenn ich jetzt Frau Linatas richtig verstehe, einfach auch noch ein Stück weit, ich sag mal, verschärft, dieser Trend, oder?
Das, was ich aus meiner Beobachtung zur Kenntnis nehmen muss, ist tatsächlich, dass der Einfluss des Bildungsniveaus der Eltern auf die Aufstiegschancen der Kinder gestiegen ist und dass insofern Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern es schlechter haben als früher, einen Aufstieg hinzulegen, sich sozusagen aus eigener Leistung etwas aufzubauen. Die Frage ist allerdings, was folgt daraus? Und dieser starke Blick auf die Frage Vermögenskonzentration, Erbschaften, finde ich, verstellt die Debatte für das, um was es gehen muss in einer sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie haben, muss es darum gehen, dass man die Startchancen, die Bildungschancen verbessert. Und ich glaube, an der Stelle ist es viel wichtiger zu diskutieren, wie kommen wir dazu, dass Bildung und Bildung bleibt der Schlüssel zu Chancengleichheit, besser gelingt. Denn wir hatten neulich ein sehr interessantes Interview mit einem amerikanischen Ökonomen, der sich in Amerika die Aufstiegschancen untersucht hat, John Friedman, der deutlich den Punkt machte, es reicht eben nicht, einfach Geld umzuverteilen in bildungsferne Haushalte. Das reicht nicht, weil die Aufstiegschancen auch davon abhängen, wie sozusagen die soziale Durchmischung ist, ob man Zugang hat zu anderen Gruppen, die zeigen, was das für Lebensentwürfe sind. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir viel mehr diskutieren, als gleich bei den Vermögen anzusetzen und zu sagen, da wird viel vererbt, da ist das Vermögen stark konzentriert. Ich glaube, das hilft uns nicht sehr viel weiter.
Ich will ja auch gar nicht in Abrede stellen, dass sich das durchaus etwas verschlechtert haben könnte, die Möglichkeit, sozial aufzusteigen. Nur wir führen hier eine Diskussion, wo es uns vorkommt, als gäbe es überhaupt gar keine Auf- und Abstiege mehr. Und wir sind auf einem doch vergleichsweise geringen Niveau gestartet. Und auch wenn es sich etwas durch verschiedenste Entwicklungen, man muss ja auch sehen, wann das stattgefunden hat, diese besagte IFO-Studie auch aus dem letzten Jahr, vergleicht Generationen, die ja auch ganz anderen ökonomischen Voraussetzungen, globalen Wettbewerb ab Mitte der 90er, hohe Arbeitslosigkeit, große Sozialreformen, eine Spreizung der Bruttolöhne, die erst größer geworden ist, jetzt in den letzten Jahren abgenommen hat, weil man kompressierende Maßnahmen eingeführt hat. Wie sich das alles auswirkt, werden wir erst noch sehen. Aber da hat sich ja auch viel verändert. Und warum sollte das dann bei der Mobilität auch spurlos vorbeigehen?
Also liegt es an der Wirtschaft?
Wir haben ja auch ein großes Migrationsgeschehen. Ich glaube, das muss man auch noch einziehen, dass sich wahrscheinlich in diesen Studien, die wir im Augenblick haben, noch gar nicht in voller Konsequenz abbildet, weil die Studien ja in der Tat immer erst nach einigen Jahrzehnten sehen, was ist sozusagen, ist der Aufstieg gelungen oder ist er nicht gelungen? Und insofern denke ich schon, absolut, dass wir gucken müssen, ist da was ins Rutschen geraten? Was müssen wir tun, damit diese Startchancen, und das ist das große Versprechen wirklich der sozialen Marktwirtschaft, dass wir versuchen, gleiche Startchancen hinzubekommen, damit sich Leistung eben lohnt.
Aber ich verstehe das ehrlicherweise nicht. Also jetzt einfach mal logisch betrachtet, wenn mehr als die Hälfte im Laufe eines Lebens an Vermögen am Ende des Tages daraus besteht, was ich als Erbschaften und Schenkung erhalte, dann ist es schnurzpieps egal, was für einen Uni-Abschluss ich in der Tasche habe. Und das kann ich so auch mir in den Daten herauslesen, das kann ich aber auch so im Umfeld bestätigen. Es kommt zunehmend auf den Elternhaushalt an. Die Vermögen konzentrieren sich immer mehr an der Spitze. Und wir sehen auch, dass es diesen Bildungsmythos gibt. Das hat Aladin Mafalani wunderbar beschrieben, auch in seinem Buch Mythos Bildung. Wir hatten eine Bildungsoffensive im vergangenen Jahrzehnten beobachten können. Und trotzdem sehen wir, dass aber die Ungleichheit bei Einkommen, die Ungleichheit bei Vermögen immer größer wird und auch entsprechend der soziale Aufstieg nicht gelingt. Und das hat sehr, sehr stark und viel auch eben nicht mit Bildungschancen zu tun. Das ist immer so, was dann so schön dahergesagt werden kann. Aber nochmal, es kommt ja am Ende des Tages nicht darauf an, ob ich jetzt besonders fleißig war, sondern am Ende, ob ich ordentlich geerbt habe oder nicht. Sondern worauf es auch stark ankommt, ist die Steuerpolitik. Und was wir da beobachten, ist eben, dass Vermögen und Erbschaften immer weniger besteuert wurden im Verlauf der letzten 3 Jahrzehnte im Zuge der neoliberalen Steuerreform.
Aber eine Erbschaft kriege ich doch in aller Regel nicht, gerade wenn ich starte ins Leben, sondern eher wahrscheinlich nach einigen Jahrzehnten. Und in dieser Zeit, da ist es doch entscheidend, ob es mir gelingt, mir einen Platz im Leben zu verschaffen, der mir ein ordentliches Einkommen gibt, einen Beruf, sozusagen meinen Platz in dieser Gesellschaft. Der hängt ja in der Regel nicht davon ab, oder der hilft mir wenig, wenn ich mit, ich weiß nicht, paar 60 dann ein bisschen was erbe. Und insofern, ja und denke ich, ist die Debatte eben schon entscheidend, die Herr Stockhausen angeregt hat, dass man auf die Einkommensmöglichkeiten und die Einkommenschancen schaut und an der Stelle weiter diskutiert.
Und da wäre aus Ihrer Sicht Bildung dann auch der Schlüssel, also wenn ich ein gutes
Bildung
Einkommen habe.
Bildung bleibt der Schlüssel aus meiner Sicht, da bin ich fest überzeugt, Bildung bleibt der Schlüssel, aber das reicht natürlich alleine auch nicht, denn Bildung ist ja mehr als einfach in eine gute Schule gehen. Es fängt sehr früh an mit Sprachtests, mit einer guten Kita, man braucht vielleicht Ganztagsschulangebote, man muss aber auch sehen, dass eben gute Schulen auch in den Vierteln sind, in denen es vielleicht eher sozial schwache Einwohner gibt, was schwer zu organisieren ist, was aber eben auch gelingen muss. Und deswegen ist wichtig, dass auch der Wohnungsmangel in den Blick genommen wird, dass man zur Durchmischung von Vierteln eben auch Wohnungsmöglichkeiten braucht. Und wenn sich ärmere Eltern Wohnungen in den wohlhabenderen Vierteln mit besseren Schulen nicht leisten können, ist das natürlich schon ein Punkt, der auch auf die Möglichkeiten und die Chancen der Kinder Auswirkungen hat.
Trotzdem sagt Frau Linartas, Ungleichheit, finanzielle Ungleichheit und Chancengerechtigkeit hängen eben doch zusammen. Also wer viel Geld hat, vielleicht auch nicht wer viel geerbt hat, sondern wer einfach auch Vermögen der Eltern hat und seine Kinder dann auf eine gute Schule schicken kann, der hat einfach ungleich höhere Chancen als jemand, der das alles nicht leisten kann. Das ist ja Ihr Argument.
Das würde ich nicht in Abrede stellen, natürlich. Also es fängt eben mit der Wohnung an, mit der Bildung kann man sich private, was weiß ich, Nachhilfe, bessere Schulen etc. leisten. Welche Art von Sport macht man, welches Hobby, welche Reisen? Das ist natürlich alles ein Faktor, der auch mit Chancen verknüpft ist.
Aber Herr Stockhausen, würden Sie da ein Stück weit zumindest mitgehen und sagen, wachsende Ungleichheit, finanzielle Ungleichheit führt eben ein Stück weit auch zu weniger Chancengleichheit?
Also ich möchte sagen, dass die Bedeutung von Bildungsinvestitionen gerade in frühen Jahren, das heißt auch schon im vorschulischen Bereich, wirklich ein Schlüssel sind, um Nachteile auszugleichen. Wir haben natürlich, das sagte Frau Göbel vorhin ja auch, neue Herausforderungen, gerade durch die Migration. Und da muss eine Gesellschaft letztendlich auch bereit sein, die Ressourcen aufzuwenden. Was ich nicht so einfach stehen lassen möchte, ist die Behauptung, die Vermögensungleichheit, die relative Vermögensungleichheit würde ständig und immer zunehmen. Wir haben Studien der Deutschen Bundesbank, wir haben den Bericht vom Sachverständigenrat für wirtschaftliche Fragen. Wir haben den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. In sämtlichen uns zur Verfügung stehenden Daten zeigt sich über die letzten fast 20 Jahre jetzt keine weitere Zunahme der relativen Vermögensungleichheit und eine weitere Konzentration an der Spitze. Es ist richtig, es gibt die ganz reiche oberste Spitze, wo viel Vermögen konzentriert ist. Aber für die allgemeine Betrachtung sehen wir diesen Anstieg einfach mal nicht, ganz nüchtern betrachtet. Und auch bei den Einkommen, die Bruttoeinkommen, sprich das, was vor Steuern und Transfers zu betrachten ist, hat sich nicht spürbar erhöht, ist im Gegenteil eher rückläufig gewesen. Die Bruttostundenlohnungleichheit ist gesunken und bei den verfügbaren Haushaltseinkommen sehen wir eine Seitwärtsbewegung. Also dieses Bild, was da immer gezeichnet wird von der ungleichen Republik, wo alles immer schlimmer wird, das kann ich einfach so nicht teilen und das ist auch so nicht die gängige Meinung.
Das ist nicht Ihre Meinung, aber wenn man sich das mal anschaut, die Ungleichheitsforschung, auch die internationale, dann steht Deutschland ziemlich schlecht da. Sie haben jetzt die Deutsche Bundesbank genannt und auch den Armuts- und Reichtumsbericht, die aber methodisch seitens der Armuts- und der ReichtumsforscherInnen in Deutschland stark kritisiert wurden. Zum einen, weil ganz häufig einfach nur sich auf das sozioökonomische Panel bezogen wird, das heißt bei diesen Stichproben,
das stimmt ja alles
beziehungsweise...
Gar nicht.
Das stimmt sehr wohl. Da wird einfach mal die Spitze komplett außen vor gelassen. Wenn man sich andere Studien anschaut, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beispielsweise, da wurden die Datenlücken nach oben hin geschlossen. Es wurde eine extra Stichprobe von Hochvermögenden erzählt. Es wurde auch einbezogen die Milliardenvermögen vom Manager-Magazin. Und plötzlich sieht man, dass der Gini-Index für Vermögen bei 0,83 ist und nicht wie angenommen bei anderen.
Müssen Sie vielleicht mal kurz erklären, 0,83 heißt schon sehr hohe Konzentration von Vermögen in einer Hand, also Gini-Koeffizient von 1 wäre einer hat alles, 0,83 kommt dem schon einigermaßen nahe, dieser 1,
kommt
oder?
Dem richtig erklärt? Sehr, sehr nahe. Und tatsächlich, es gibt diese Studie von Schröder und anderen, das kann sich ja gerne angeschaut werden, das ist vom Dezember 2020, ist die einzige Studie in Deutschland, die es geschafft hat, auch nach oben hin die Datenlücken zu schließen. Und man hat vorher angenommen, dass zum Beispiel das reichste 1% in Deutschland über nur 22% des Gesamtvermögens verfügt. Plötzlich stellt man fest, nee, das reichste 1% hat mehr als 35%. Und wenn man sich internationale Ungleichheitsforschung anschaut, da werden auch anders Daten aufgewertet, dann steht Deutschland im internationalen Vergleich ziemlich schlechter und die Ungleichheit nimmt durchaus zu.
Darf ich die Deutsche Bundesbank etwas sagen?
Dass die Deutsche Bundesbank so anders ist und Armuts- und Reichtumsbericht, wie gesagt, ich gehöre zu den Armuts- und ReichtumsforscherInnen, die einen offenen Brief auch geschrieben haben. Die Methode, die jetzt neu angewendet wird im jüngsten Armuts- und Reichtumsbericht, das ist eine, die im europäischen Vergleich über die letzten Jahre auch getan wurde, aber bei den ersten 6 nicht alleine hingestellt wurde. Plötzlich sieht es so aus, als würde die Armut sinken, als würde auch irgendwie die Ungleichheit an der Spitze beziehungsweise das Vermögen sich oben nicht weiter konzentrieren. Und genau diese Erhebungen, genau das ist das, was stark kritisiert wurde. Man darf auch nicht vergessen, dass das schlussendlich ein Bericht aus der Politik selbst ist.
Naja, man wird, glaube ich, sich über keinen Befund am Ende ganz hundertprozentig einig werden. Es gibt ja diesen schönen Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Fälschung wollen wir jetzt mal niemand unterstellen. Aber
nein,
ja.
Ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich nicht am Ende auf den einen wahren Befund einigen können, weil es den vielleicht auch so gar nicht gibt. Ich finde, was wir vielleicht hier nicht aus dem Auge verlieren sollten, ist, dass Vermögenskonzentration, was heißt das denn? Wir haben einen sehr starken Mittelstand und dieser starke Mittelstand, das sind eben Unternehmer über mehrere Generationen, die dafür sorgen, dass Deutschlands Wohlstand erheblich gewachsen ist, dass wir Arbeitsplätze haben und das ist diese Vermögenskonzentration. Was wäre gewonnen, wenn wir sagen, naja, nach jeder Generation wird jetzt neu verteilt, wir verteilen dann um, was da weitergegeben werden kann. Ich bin nicht sicher, oder ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das für das Land insgesamt schlecht wäre, dass wir ärmer werden würden und dass wir uns nicht aufreiben sollten unter dem Schlagwort Vermögenskonzentration, sondern schauen sollten, dass die Unternehmen, die eben oft Bestandteil dieser Vermögenskonzentration sind, dass die dafür sorgen, dass Menschen hierzulande Arbeitsplätze haben, gute Arbeitsplätze haben und Einkommen.
Ich muss da oder möchte gerne nochmal Bezug nehmen auf die Frage der Höhe der Vermögensungleichheit. Frau Linatas, Sie kennen auch den Stand der Literatur und es ist richtig, was Sie sagen. Es gibt eine Zuschätzung, weil in Haushaltsbefragungen die Haushalte ja selbst einschätzen müssen, was haben sie an Vermögenswerten und manche Haushalte, die besonders reich sind, werden auch nicht gut erfasst. Das ist richtig. Mhm. Aber der Gini-Koeffizient, der dann daraus hinaus entsteht, den kann man ja auch in unterschiedlichsten Jahren mithilfe dieser Verfahren erhöhen. Und wenn wir das tun, da gab es auch schon ältere Studien von Krapgau und Westermeier aus 2018, die haben das genauso mit SÖP-Daten gemacht und dann kann man den zeitlichen Verlauf für diese korrigierten, auf höherem Niveau stattfindenden Verläufe sich angucken. Und auch da zeigt sich, dass einfach der Trend ungebrochen seitwärts ist und es keine immer weiter zunehmende Ungleichheit bei den Vermögen gibt.
Interessant, dass Sie Grabke anführen, denn den habe ich erst vor wenigen Wochen gesprochen und da haben wir genau darüber gesprochen, dass die Vermögensungleichheit sehr wohl nach oben geht und zwar seit die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde.
Jetzt erweitern Sie wieder den Zeitraum. Wir haben über die letzten 20 Jahre gesprochen und dieser Trend ist gebrochen. Nee, das kann man wirklich so nicht stehen lassen, weil somit
also ehrlicherweise, ich arbeite auch mit historischen Daten.
Jetzt bitte lassen Sie mich ausreden. Ich habe Sie ja auch und die historischen Daten, wir haben eine Vermögensungleichheit. Bartels et al., da gibt es auch genügend Studien. Ich kenne die alle.
Sehr gut.
Wir sind nicht in feudalen Zuständen wie noch Ende des 19. Jahrhunderts. Die Ungleichheit ist so hoch wie in den 60er Jahren zum Teil. Also wo ist da das Problem? Ja?
Ich glaube, Bartels, Scholarik und Albers, diese Studie ist grandios, die genau das aufzeigt, was ich die ganze Zeit zeichne. Wir haben wieder eine Achterbahnfahrt hingelegt und wir sind gerade dabei, wieder zu den Zuständen zurückzukommen, wie wir vor 100 Jahren waren, als es mit der Demokratie losgegangen ist. Und das ist das, was mir ja Sorge bereitet, denn ich gucke mir eben nicht nur die letzten 20 Jahre an, sondern ich schaue mir an, dass unsere Demokratie immer weiter ausgehöhlt wird, unter Druck gerät und da gibt es auch eine sehr breite Studie.
Wieso wird die Demokratie weiter ausgehöhlt? Das verstehe ich nicht.
Weil wir tatsächlich momentan beobachten, dass wir wieder in diese Strukturen rutschen wie vor über 100 Jahren, wo es zunehmend eben nicht, wir sprechen ja von Anbeginn dieser Sendung über dieses Aufstiegsversprechen. Mhm. Wenn es aber zunehmend darauf ankommt, in welche Familie ich hineingeboren werde, dann sind wir da, wo wir vor über 100 Jahren gewesen sind. Das ist das, was wir damals gesagt haben, was wir nicht möchten. Das
ändert bloß erstmal nichts daran, dass wir eine Demokratie sind und jeder eine Stimme hat.
Jeder Euro immer, eine
da
Stimme
beschwört
oder
man,
jeder
beschwört man
Stimme
sozusagen gleich den Untergang des Abendlands. Das
wir
geht
beobachten
mir zu
weit. Das gerade nicht nur national, wie die AfD ist im absoluten Auftrieb. Wir haben eine sehr breite Studienlage auch dazu, wie Ungleichheit und der Stimmenzuwachs für rechtsextremistische Parteien zusammenhängen, und zwar für Industriestaaten, 20 an der Zahl, seit 1976. Das heißt, auch das ist etwas, was mir ganz, ganz große Sorge bereitet. Wir beobachten, dass die Menschen zunehmend ihr Vertrauen in etablierte Parteien und in das politische System verlieren. Auch das ist etwas, was wunderbar aufgezeigt wurde, und zwar über all die Jahre hinweg.
Und Sie sagen, da gibt es einen Zusammenhang, das Aufstiegsversprechen funktioniert nicht mehr und deswegen sind die Menschen gefrustet, auch von der Demokratie, wenden sich demokratiefeindlichen Parteien zu?
Der Soziologe Jonathan Mays spricht da auch beispielsweise von dem Paradox, dass ja ausgerechnet in Deutschland und in den USA, wo die soziale Mobilität besonders niedrig ist, halten die Menschen, krallen sie sich fest an diesem Aufstiegsversprechen, sind aber zunehmend dann enttäuscht von der Politik.
Vielleicht können wir mal, Frau Göbel, Sie hatten ja ganz am Anfang zum Einstieg in die Sendung gesagt, dass es eben Studien gibt, die schon zeigen, dass es mit der sozialen Mobilität in Deutschland einmal schon besser war. Also, dass man da.
Ich glaube, ja, da, ich glaube, darauf können wir uns hier auch alle einigen. Also da
vielleicht wäre das mal ein Konsens, stimmt, ja, dass wir uns jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Statistiken und Zahlen um die Ohren hauen, sondern das vielleicht mal als Konsens festhalten. Die soziale Mobilität ist nicht so, wie sie eigentlich sein sollte aus Sicht vieler Menschen. Herr Stockhausen, gehen Sie da auch mit? Hat sich vielleicht sogar ein bisschen verschlechtert, die Situation?
Sie hat sich etwas verschlechtert, aber wir sind immer noch auf einem vergleichsweise guten Niveau.
Okay, wir halten aber das jetzt mal als quasi Konsens fest. Und dann würde ich gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, der bei Frau Linatas gerade auch so anklang. Was macht es eigentlich mit Menschen, wenn eben dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte oder woran man in Deutschland auch lange geglaubt hat? Ja, also wenn ich eben sehe, und ich glaube, diese Erfahrung machen viele Menschen im Moment, meine Kinder haben sich angestrengt, sind gut in der Schule, ich habe alles getan, damit sie eben einen Bildungs- und dann auch einen finanziellen Erfolg im Leben haben können, aber im Moment funktioniert es eben nicht. Und ich sehe es als junger Mensch, ich habe studiert, ich habe mich reingehängt und finde momentan vielleicht trotzdem keinen Job. Frau Göbel, was passiert dann? Welche Folgen hat das auch? Es ist demotivierend, frustrierend.
Es ist demotivierend. Ich wähle vielleicht extreme Parteien, ob links oder rechts, weil ich denke, da ist ein Angebot, was schnelle Abhilfe verspricht. Es ist jedenfalls nicht gut, so eine demotivierende Erfahrung, Unzufriedenheit laufen zu lassen politisch, sondern man muss sich überlegen, was man politisch tun kann, damit eben dieses Aufstiegsversprechen künftig vielleicht wieder mehr Menschen gelingt als offenbar in den letzten Jahren. Und das wird sicherlich nicht einfacher, denn Herr Stockhausen hat auch darauf hingewiesen, dass unsere Konkurrenzsituation in der Welt eine ganz andere ist, dass wir eben durch die Migration eine Fülle von Themen bekommen, die wir stärker adressieren müssen, um die wir uns kümmern müssen. Und wir sind uns vielleicht ja hier auch alle einig, dass es wenig hilft, wenn man anfängt, die Vermögenskonzentration, also Unternehmen zu enteignen oder die Eigentumsbildung sozusagen zu bestrafen, indem man Menschen, die eben ihr Einkommen nutzen, um sich etwas aufzubauen und das dann auch an die nächste Generation weiterzugeben, wenn man sagt, naja, das wollen wir eigentlich nicht. Wollen wir dann, dass die Eltern lieber sagen, na gut, dann hauen wir es eben raus und wenn wir es nicht weitergeben können, das ist ja auch nicht die Gesellschaft, die wir wollen. Wir möchten ja eine Gesellschaft, in der man auch schaut, wer kommt nach mir, was kann ich tun, damit das ein lebenswertes Land ist. Und insofern, ja, ich denke, der wichtigste Punkt ist, dass wir uns nochmal anschauen, wo sind Startchancen ungünstig? Was kann die Politik an dieser Stelle tun? Da kann man sich ja mehr tun, als wir bisher gemacht haben.
Dahinter steckt ja so ein bisschen die Idee auch, dass einzelne Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn es denen quasi gut geht, dann profitieren wir als Gesellschaft insgesamt alle davon. Diese Trickle-Down-Theorie nennt man die. Frau Linatas, wenn Sie auf die Entwicklung der letzten Jahre gucken, greift diese Theorie? Also wenn es denen oben gut geht, dann sickert es eben nach unten durch. Ist es nur nicht genug durchgesickert oder geht es eben der Wirtschaft im Moment nicht gut genug aufgrund der Sachen, die auch Herr Stockhausen gerade beschrieben hat, schon allgemeine wirtschaftliche Trends, sowas?
Trickle-Down haben wir jetzt etwa 50 Jahre lang international, auch in Deutschland, seit mehr als 30 Jahren ausprobiert. Wir haben gesagt, wenn wir es den Unternehmen, wenn wir es den Reichen immer leichter machen, allen voran durch Steuerpolitik, sprich durch Senkung des Spitzensteuersatzes, Senkung der Unternehmenssteuern, Aussetzung der Vermögensteuer, die Erbschaftssteuer ist löchriger als ein Schweizer Käse, dann würde zuerst der Wohlstand an der Spitze gesteigert werden und langsam würde das zum Rest der Bevölkerung runtersickern. Und das ist etwas, wo auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz sagt, wir haben dieses Experiment ausprobiert, jahrzehntelang und müssen feststellen, es ist grandios gescheitert.
Meine Trickle-Down bedeutet am Ende des Tages ja auch, dass wir inklusives Wirtschaftswachstum haben, wo wir in breiten Bevölkerungsschichten sehen, ob nun von oben nach unten durchsickernd. Oben, das sind denn die, wir wissen es ja auch aus den Vermögensanalysen, die Personen, die auch oftmals über Betriebsvermögen, das heißt produktives Kapital verfügen und somit auch Jobs zur Verfügung stellen für andere, dass wir da in breiten Teilen der Bevölkerung zwischen 2010 und 2019 ein unglaubliches Wirtschaftswachstum und Einkommenswachstum gesehen haben. Das Ganze wurde flankiert mit sozialpolitischen Maßnahmen vom Mindestlohn bis hin zu Bildungsfinanzierung etc. Wir haben Ausgaben gesteigert, auch wenn wir versucht haben, den Haushalt zu konsolidieren. Und da ging es allen tatsächlich besser in der Phase. Dann kam die Corona-Pandemie und ein brachiales Ende dieser wirklich sehr positiven Entwicklung.
Und dann?
Ja, und nun ist die große Herausforderung, auch gerade angesichts der Demografie und den ganzen Veränderungen, die damit Blick aufs Arbeitskräftepotenzial bestehen, weiterhin ja, den Wohlstand zu sichern. Und die Belastung über die Sozialversicherungssysteme einfach dadurch, dass mehr ältere Menschen nicht mehr beitragen, sondern Leistungen in Anspruch nehmen, das wird zunehmen und wir werden sehen müssen, wie wir diese Kosten eindämmen. Und man muss auch ganz ehrlich sein, die junge Generation, die in diese Phase reinläuft, wird damit konfrontiert sein, dass sie arbeiten gehen, aber die Beitragsbelastung, sprich das, was sie am Ende netto raushaben, nicht mehr wird.
Dann wird das Aufstiegsversprechen natürlich noch brüchiger. Ja, wenn ich sehr viel Leistung bringe, vielleicht sogar ein gutes Gehalt und am Ende trotzdem nichts mehr rumkommt.
Absolut, das ist die Gefahr dabei. Und letztendlich müssen wir dann schaffen, das gesellschaftlich zu organisieren, dass eben diese negativen Effekte nicht größer werden. Das bedeutet auch, unterm Strich zu fragen, wie können wir generationengerecht die Lasten verteilen jetzt. Das sind ja auch Dinge, die angestoßen wurden, zu Recht von der Bundesregierung. Und alles hängt mit allem letztendlich zusammen.
Ich glaube, diese Diskussion in Deutschland, die nimmt im Moment Fahrt auf. Auch wir reden viel über eine Reform der Erbschaftssteuer im Moment. Auch eine Mehrheit der Deutschen ist da dafür. Also zeigt es sich, dass
wir... Ich wäre auch nicht dagegen, dass man die Erbschaftssteuer reformiert. Denn wenn man die Erbschaftssteuer erhebt, dann sollte sie so erhoben werden, dass nicht eine Gruppe, und das sind Unternehmenserben, in hohem Maße davon befreit ist. Ich glaube, an der Stelle kann man in der Tat vorsichtig etwas reformieren. Ich würde allerdings davor warnen, dass aus der Erbschaftssteuer, die bis jetzt ja fast eine Bagatellsteuer ist mit 13 Milliarden, wir haben eine Billion ungefähr Steueraufkommen, 13 Milliarden davon sind Erbschaftssteuern. Ich glaube, auch nach einer Reform wird es nicht Erbschaftssteuermilliarden regnen. Und das ist dann auch gut so, denn jede Erbschaftssteuer stößt sich natürlich am Ende an dem Punkt, wie gehen wir mit Unternehmenserbschaften um? Und wenn wir wollen, dass Unternehmen weiterhin bestehen bleiben, dann wird auch nach einer Reform der Zugriff der Erbschaftssteuer auch auf Unternehmenserben eher mäßig sein.
Ich muss, glaube ich, nochmal korrigieren. Die Mehrheit der Bevölkerung ist für die Einführung einer Vermögenssteuer. Ich glaube, bei der Erbschaftssteuer sind die Leute sogar eher kritisch, weil viele eben befürchten, dass es dann auch an Omas Häuschen oder an das, was sie eben selber hoffen zu erben oder erwarten zu erben geht. Also ich glaube, wenn wir die Statistik angucken, dann sind die Menschen eher positiv eingestellt gegenüber einer Vermögensabgabe. Frau Linartas.
Bei der Vermögenssteuer ist es so, dass sie tatsächlich durch die Bank weg von allen befürwortet wird, dass wieder eingesetzt wird, auch beispielsweise CDU-WählerInnen. Bei der Erbschaftssteuer hat sich gezeigt in einer jüngeren Studie, dass der Großteil der Bevölkerung dafür ist, dass hohe Erbschaften höher besteuert werden.
Und würde denn jetzt eine Vermögenssteuer mit Blick auf die Ungleichheit und mit Blick auf die Chancengerechtigkeit was verändern?
Ich lehne eine Vermögenssteuer ab. Ich finde, entweder hat man eine Erbschaftssteuer oder eine Vermögenssteuer. Beides parallel halte ich für schädlich. Und da wir die Erbschaftssteuer haben, würde ich sagen, halten wir an der Erbschaftssteuer fest und versuchen, diese so auszugestalten, dass da sozusagen nicht einzelne Gruppen eben verschont werden. Die Vermögenssteuer greift auf den Bestand zu und ist eine Gefahr für Unternehmen. Ich bin ein strikter Gegner der Vermögenssteuer.
Wir hatten aber mal so eine Art Vermögenssteuer.
Die ist ja auch nur stillgelegt. Also sie steht noch in der Verfassung, wird aber nicht erhoben nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Ich wollte eigentlich auf diese Vermögensabgabe raus, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde, dass eben ein Teil des Vermögens abgegeben werden musste, über einen sehr langen Zeitraum gestreckt. Also gab es schon mal. Frau Linartas, wie waren denn die Erfahrungen damals? Also Frau Göbel sagt, es hätte womöglich schädliche Wirkungen. Was zeigt die Geschichte da?
Die Geschichte zeigt ein Wirtschaftswunder im Anschluss. Wir hatten die Vermögensabgabe von 1952 geregelt im Lastenausgleichsgesetz. Und nach der Studie, von der wir heute auch schon gesprochen haben, nämlich von Bartels und Schularik und anderen, war das eine entscheidende Vermögensabgabe. Das waren damals 50% des gesamten Vermögens, was abgegeben werden musste. Es wurde aber über 30 Jahre gestundet. Das war quasi eine On-Top-Vermögenssteuer zu einer bestehenden Vermögenssteuer, zu einer stärkeren Erbschaftssteuer. Und dann hatten wir ein Wirtschaftswunder.
Und hat es zu mehr Gleichheit geführt?
Da muss man aber die Zeit, in der das Ganze handelt, ja, vielleicht sich auch noch mal vor Augen führen, das war eben kurz nach dem Krieg. Wir haben das Wirtschaftswunder
in die 80er Jahre hinein, ne?
Also Aufbaujahren
das war jetzt ja nicht gehabt, nur direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern es hat sich über 3 Jahrzehnte gestreckt.
Das ist
und
richtig,
die Ungleichheit ist runtergegangen.
Wir sind jetzt nicht in einer Situation, in der wir bei Null anfangen und ein Land aufbauen müssen und ein Wirtschaftswunderjahre in großem Maße vor uns haben. Insofern würde ich vermuten, dass eine Vermögensabgabe jetzt eine ganz andere Wirkung haben könnte als damals.
Es ist ja vor wenigen Tagen eine neue Studie, auch verfasst von Stefan Bach vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung. Ich kenne Stefan Bach auch ganz gut. Der ist wirklich nicht links drauf, aber das wurde im Auftrag der linken Partei in Auftrag gegeben. Und wir haben festgestellt, dass wir Mehreinnahmen generieren könnten. Wir könnten unsere Finanzierungslücken schließen. Es würde nur die reichsten Menschen der Bevölkerung betreffen. In aktuellen Zahlen ja hierzulande Millionäre und Milliardäre gemessen an ihrem Einkommen niedrigere Steuern, als es eine Mittelschichtsfamilie tut.
So, also ist eine absolute Studie enthält eine Warnung, dass man in der Studie nicht die Effekte einkalkuliert hat, dass unter Umständen
das stimmt, es werden verschiedene Szenarien aufgebaut,
reagieren auf einmal so eine Abgabe und dann vielleicht das Land verlassen, nicht mehr investieren und andere Ausweichreaktionen haben.
Ne? Müssen wir mal diese Ausweichreaktionen wurden aber auch in sehr vielen Ländern und auch nicht nur in Deutschland, sondern länderübergreifend sich angeschaut und auch das ist wieder ein Mythos, der empirisch nicht evident ist.
Wenn man jetzt wirklich nur besteuert und den Reichen an der Spitze, den sehr Reichen nehmen würde in dem Fall, dann würde der Gini-Koeffizient, über den wir vorhin auch gesprochen hatten und der bei 0,81 jetzt da auch in der Studie auch mit Hinzuschätzung und Reichenlisten, alles ist da eingeflossen, würde der in dem stärksten Szenario beim Gini-Koeffizienten um 0,31% sinken, also von 0,81 auf 0,809. Ich weiß nicht, ob das jetzt der gerechteste Zustand in der Welt ist mit all den Unsicherheiten und Konsequenzen. Und mit Verlaub, wir waren in der finanzwissenschaftlichen Diskussion schon so viel weiter und wir wissen, dass die Vermögenssteuer einfach ein schlechtes Instrument ist aus vielerlei Hinsicht. Das hat eine geringe umverteilende Wirkung, es kommt dann viel mehr darauf an, wo die Einnahmen hinfließen. Es kommt darauf an, im Endeffekt, welche Befolgungsbewertungskosten entstehen und das Instrument der Erbschaftssteuer ist in dieser Hinsicht, was die Effizienzkriterien angeht, deutlich zu bevorzugen. Und wenn wir über eine Reform sprechen, können wir immer. Dann an der Stelle aber bitte doch nicht wieder über diese alte Leiervermögenssteuer.
Also wir haben schon gesagt, Ungleichheit hängt zusammen mit mangelnder Chancengerechtigkeit. Chancengerechtigkeit ist geringer geworden in Deutschland und jetzt diskutieren wir noch darüber, wie sich das vielleicht noch ein Stück weit verbessern lässt. Wir haben gesagt, eine Stellschraube ist auf jeden Fall Bildung. Jetzt ist die Frage schon auch noch, Herr Stockhausen, an Sie. Umverteilung auch als ein Schräubchen, zumindest Reform der Erbschaftssteuer, würden Sie da einen Haken dran machen?
Also das ist schwer zu beantworten, weil die Wirkungskanäle einfach so schwer zu ergründen sind. Aber wie gesagt, das hatte ich gerade mit Blick auf die Erbschaftssteuer. Wenn wir tatsächlich den Schritt gehen würden, rein hypothetisch, und ein höheres Aufkommen aus der Erbschaftssteuer mit einer Reform erzielen und diese Mittel dann tatsächlich in die Verbesserung der Schulen, der Kindergärten, der Krippen investieren würden, um somit den Grundstein zu legen für mehr Aufstiegsmöglichkeiten und eine höhere Chancengleichheit, die sich aber nicht heute, nicht in 5 Jahren, sondern erst in 30, 40 Jahren niederschlagen wird. Und ich glaube, das ist auch so ein grundlegendes Problem der Politik, die sich ja alle 4 auf Landesebene 5 Jahre immer wieder den Wählern beweisen muss über ihre Erfolge, dass das einfach sehr schwer ist, bei solch langfristigen Investitionsprojekten da am Ball zu bleiben und sich da einzubringen an der Stelle.
Das ist halt ein Problem, finde ich, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Frau Linata schon gesagt hat, wir haben einen Zulauf zum Beispiel für rechte oder auch sogar demokratiefeindliche Parteien. Da müsste man ja irgendwie schneller was machen, damit dieses Aufstiegsversprechen wieder greift, damit auch die Leute den Glauben an unser System eben nicht verlieren. Also die Frage ist schon, Bildung wegen mir, machen wir einen Haken dran, wird aber eine Weile dauern, bis da tatsächlich sich eine Wirkung zeigt. Also was?
Also sind natürlich, Bildung ist der eine Punkt, es muss natürlich auch wirtschaftlich gelingen, dass wir wieder Produkte herstellen, die in der Welt gefragt sind, dass diese Transformation, in der wir im Moment stecken, wirtschaftlich gelingt. Am Ende muss sozusagen aus guter Bildung, müssen gute Arbeitsplätze werden oder womöglich Unternehmensgründungen und da braucht es eben noch viel mehr Voraussetzungen als jetzt nur eine gute Bildungskarriere. Denn Sie haben selber eben erwähnt, dass die Abgänger von Hochschulen gerade Schwierigkeiten haben, Arbeitsplätze zu finden. Und das hängt dann eben doch damit zusammen, dass Deutschland auch an anderen Stellen im Moment Probleme hat. Da gucken wir zu kurz, wenn wir jetzt nur auf die Bildung gucken.
Ich würde gerne auch noch ergänzen, Kollegen von mir am Institut setzen sich auch mit der Frage der AfD-Wählerschaft sehr umfangreich auseinander. Und eine Erkenntnis ist beispielsweise, dass doch die Wähler der AfD, nicht alle, aber ein großer Teil, eher wirtschaftsliberale Positionen vertreten und beispielsweise dann natürlich die Frage, wie groß ist der Staat, wie viel mehr Umverteilung kann letztendlich dazu führen, dass diese Person von der AfD wieder zurück zu den anderen Parteien wandern, auch nicht der Schlüssel sein kann.
Ich glaube, da hatten wir neulich auch eine Diskussion, hat gerade ein Kollege von Ihnen gesagt, also die Statistik Statistik oder die Studienlage sagt, Umverteilung ist eigentlich, also weiß ich nicht, über die Höhe des Bürgergeldes zum Beispiel zu sprechen oder so, ist keine Möglichkeit, AfD-Wähler zurückzugewinnen für Parteien der Mitte.
Für einen gewissen Teil sicherlich nicht.
Mhm. Ja. Aber trotzdem nochmal auf den Punkt von Frau Göbel, Frau Linatas, brauchen wir Wirtschaftswachstum und dann wird es auch mit der Chancengerechtigkeit wieder besser?
Also allein einfach nur von Wirtschaftswachstum zu sprechen, dabei nicht die Verteilungsfrage in den Blick zu nehmen, wenn wir jetzt beobachtet haben in den letzten Jahrzehnten, wohin, in wessen Taschen ist dann das Wirtschaftswachstum dann schlussendlich gegangen, dann bringt das auch herzlich wenig. Und auch auf den Punkt Bildung nochmal. Das wurde jetzt auch von den anderen RednerInnen so gesagt, es ist ein vages Versprechen für die Zukunft. Mhm. Was wir wirklich brauchen, ist Steuergerechtigkeit. Und die haben wir nicht hierzulande. Wir haben jedes Jahr mehr Millionäre. Wir haben die größte aller Subventionen, die nicht draufgeht, um in Bildung zu investieren, um Kinder aus der Armut zu holen, sondern damit die reichsten Erben der größten Betriebsvermögen auch bloß keine Erbschaftssteuer zahlen können, die eine Dummen- und Bagatellsteuer ist. So, und wenn man sich dann die internationalen Debatten dazu anguckt, seitens der G20-Staaten zum Beispiel, dann brauchen wir mindestens eine Reichensteuer, dann bräuchten wir mindestens eine Vermögenssteuer von 2%, damit mal die Reichsten in der Bevölkerung auch ihren fairen Anteil zahlen und zumindest so viel zahlen wie eine Mittelschichtsfamilie. Und dann können wir auch in diese Richtung blicken und sagen, am Ende des Tages unterm Strich gibt es dann auch mehr Chancen für die Breite der Bevölkerung, weil nämlich nicht Menschen, die einfach nur in reiche Familien hineingeboren werden, sich zurücklegen können und schauen, wie durch kluge Investitionen ihre Vermögen immer weiter wachsen, während der Rest in die Röhre blickt. Und wir sind ja ein Höchststeuerland für Menschen, wenn es nach Einkommen geht, also für die Menschen, die einfach hart arbeiten. Da ist im internationalen Vergleich nur Belgien noch krasser, was die Besteuerung anbelangt. Aber ein Niedrigststeuerland, ein Schlusslicht in der OECD.
Wir brauchen eine gute Wirtschaftspolitik und die macht sich nicht nur an höheren Einnahmen fest. Im Gegenteil, oft verführt es dazu, dass man, wenn viel Geld vorhanden ist, dass man Probleme auch kaschiert. Insofern halte ich wenig davon, dass wir dauernd über Steuererhöhungen diskutieren, gerade in einer Situation, in der die Wirtschaft im dritten Jahr mühsam versucht, aus der Rezession zu finden.
Aber brauchen wir?
Ich glaube, wir führen einfach auf den falschen Weg, wenn wir uns so sehr auf Steuerdebatten konzentrieren. Wir müssen uns mehr auf die Schwachstellen, die wir auch ohne Geld beheben können, konzentrieren.
Das sehen die Wirtschaftsweisen anders.
Ich vermute, da werden wir jetzt auch keinen
davon,
Konsens
dass wir
mehr
auch die Finanzierungs- Nee, kriegen wir natürlich nicht. Aber die Wirtschaftsweisen sprechen von einer Finanzierungslücke und davon, dass die jetzt irgendwie zu schließen wäre. Zum Beispiel, indem man eben die Betriebsvermögen, und das hatte jetzt ja Frau Göbel auch gesagt, die solle man bloß nicht anfassen, wo ich sagen würde, genau da muss man rangehen. Das wird jetzt wahrscheinlich zum vierten Mal wieder verfassungswidrig sein, seitens des Bundesverfassungsgerichts wieder ein Urteil geben, dass es doch nicht sein kann, dass die größte aller Subventionen, laut Subventionsbericht der Bundesregierung, draufgeht für die reichsten Erben des Landes.
Brauchen wir einfach mal auch eine Diskussion über dieses Thema, also eine Diskussion, so wie wir sie jetzt auch führen. Sie werden sich nicht einig, sie haben unterschiedliche Positionen. Aber muss diese Diskussion, Herr Stockhausen, auch mal in der Breite der Gesellschaft geführt werden?
Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass diese Diskussion geführt wird. Wir sind mittendrin jetzt mit den Sozialstaatsreformkommissionen, mit den Fragen zur Erbschaftssteuerreform, weil wir das Urteil aus Karlsruhe erwarten. Also die Frage ist, was machen wir vom großen Konzept her letztendlich? Ich bin ehrlich gesagt auch der Überzeugung, dass wir uns nicht auf eine Maßnahme allein beschränken können und sollten, sondern beispielsweise darüber ja auch diskutieren könnten, wenn wir an der Erbschaftssteuer etwas reformieren, tun wir dann vielleicht bei höherem Aufkommen etwas bei der Belastung der Erwerbseinkommen und gehen an den Einkommensteuertarif dran. Also etwas größer diese Fragen auch mal dann am Ende zu führen und Konzepte zu entwickeln mit etwas mehr Zeit, aber ja, Zeit ist der Faktor, den wir gerade auch wenig haben.
Frau Linatas, also wir haben jetzt viele Kontroversen hier gehabt, aber sehen Sie auch ein Stück weit was Positives, also ein Trend, wo Sie sagen würden, ja, in mancher Hinsicht ist ein Problem erkannt und da tut sich auch was?
Ich bin auch sehr dankbar für diese Kontroversen. Also wenn ich etwas sagen kann dazu, dann ist es das, dass es wirklich nahezu wohltuend ist, dass wir jetzt seit einigen Jahren auch überhaupt diese Diskussion führen, weil es über Jahrzehnte hinweg immerhin in nur eine Richtung gegangen ist. Da würde ich durchaus sagen, tragen wir unseren Teil dazu bei. Das finde ich klasse. In diesem Sinne wunderbar. Und wir haben aber eben tatsächlich diese internationalen Debatten zunehmend um die Steuergerechtigkeiten seitens der G20-Staaten. Auch in anderen Ländern werden die Debatten noch ein bisschen anders und ich würde sagen, noch einen Schritt weiter vorne auch geführt. Das zu beobachten, das tut gut, gerade eben nicht nur davon immer zu sprechen, dass wir irgendwo was einsparen müssen oder ein Problem haben auf der Ausgabenseite, sondern auch, dass wir auf der Einnahmenseite etwas regulieren müssten. Dass wir uns was trauen sollten, auch paradigmatisch neu zu denken. eben außerhalb des neoliberalen Paradigmas was Neues zu wagen und zu versuchen. Und das sehen wir ja auch international, also beispielsweise in New York mit Mamdani oder in Spanien mit der Regierung, dass das durchaus auch Früchte tragen kann. Von daher weiter so.
Es war nicht die letzte Runde zu diesem Thema, würde ich vermuten. Das war das SWR-Forum zum Thema gleiche Chancen für alle. Es diskutierten Heike Göbel von der FAZ, die Autorin Dr. Martina Linartas und Dr. Maximilian Stockhausen vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.